Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wilder Versicherung. Wilder Versicherung mit doppelter Ausschüttung im Falle eines Todes im Zug.
Dieser alte Mann schimpft über die neue Weltnummer von ihm, die geht mir ein bisschen auf die Nerven.
Ja, wenn ich jetzt polemisch werde, könnte ich ja sagen, ist doch quasi dasselbe.
Das ist schon das Commitment, was ich von meinen HörerInnen verlange.
Ja, Spider-Man war ein bisschen teurer als Citizen Kane. Plötzlich war da ein Monster, das sich Augen in die Hände steckt und man wusste gar nicht, was jetzt auf einmal passiert.
Stefan war zu Gast und er sagte, er möchte gerne auf Hawaii Ukulele spielen.
Ich würde gerne zuhören. Es gibt an dieser Serie für mich überhaupt gar keinen Kritikpunkt. Es hätte Game of Thrones vielleicht werden können, wenn es keine Staffel 6 bis 8 gegeben hätte.
Um hier den lieben Freund Max, der hier auch schon zu Gast war, zu zitieren, da hast du noch einen großartigen Film zu entdecken.
Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, dass es dieselbe Person wäre tatsächlich. Ich dachte, Sam Raimi, ach, der hat auch Herr der Ringe gemacht. Ist ja Wahnsinn, wie kann ein Mann, ein Mensch so viel gute Filme produzieren?
Hallo, hier spricht Daniel. Ich befinde mich Mitte Juni. Da draußen läuft gerade die Fußball-EM. Das heißt, diejenigen, die sich für Fußball interessieren, sehen den ganzen Tag fern und hören gar keine Podcasts. Und diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, versuchen verzweifelt, die neuen Twitter-Muting-Regeln zu verstehen. Aber ich interessiere mich so ein bisschen für Fußball. Nicht viel und aber auch nicht wenig. Das hindert mich aber nicht daran, das zu machen, was ich jetzt schon seit fast oder ziemlich genau einem Jahr mache, nämlich hier mit spannenden Menschen über interessante Filme und alles drumherum zu sprechen. Und entsprechend habe ich mir heute auch wieder jemanden eingeladen, den kennt ihr auch schon, zumindest wenn ihr im Japanuary reingehört habt, als wir über einen Miyazaki-Film sprachen, da war er schon mal zu Gast und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Entsprechend frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Ja, hallo, ich bin der Chris, vielen lieben Dank erstmal nochmal für die Einladung, schön, dass es wieder geklappt hat. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das Wetter im Japanuary dann doch ein bisschen lieber war.
Ah, ich mag ja die Hitze, aber ich verstehe, dass es nicht das beste Podcast-Wetter ist.
Nee, vor allem, wenn man ja auf geschlossene Fenster und so weiter achten muss, da ist das jetzt bei diesen 30 Grad doch schon etwas anstrengend. Aber da, für gute Tee macht man das natürlich gerne.
Sehr schön. Magst du uns nochmal erzählen, woher aus diesem wunderschönen Internet man dich kennen könnte?
Ja, gerne. Aus der Podcast-Welt könnte man mich vom Cinelog-Podcast kennen. Da geht's auch vor allem über Filme, relativ selten dann auch mal über Serien, hin und wieder auch über Videospiele. Und ansonsten, wer so ein bisschen in der Region Südhessen oder bei der EPD Film unterwegs ist, der kennt mich vielleicht auch von meinen geschriebenen Texten, weil ich gerade bei der VRM als Volontär arbeite und ansonsten auch vorher schon ein bisschen als freier Journalist geschrieben habe.
Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich ja über Scorsese reden, aber ja, dann habe ich seinen Text gelesen, angefangen zu lesen und dann redet er über die Algorithmen von Netflix und die schlagen einem immer Filme auf der Basis von, was so ähnlich ist wie das, was man bisher gesehen hat, vor. Und er fragt sich, was macht das mit der Kunst des Kinos? Und boah, einerseits wirkt halt dieser Algorithmus bei mir nicht so, dass ich meine Filme da nie drüber aussuche. Und andererseits ist es ja auch nicht so, ja, als wären vor Netflix alle Menschen super reflektierte Kinogängerinnen gewesen, die nur Fellini und Tarkovsky gesehen haben. Und dann kam Netflix und plötzlich schaut die Welt nur noch Michael Bay und J.J. Abrams. Und deswegen rede ich nicht über Scorsese.
Ja, das wäre auch ein Thema für einen sehr, sehr langen eigenen Podcast, wenn man da wirklich in die Tiefe einsteigen will und in die Kritik. Wobei ich ja sagen muss, ich kann ein paar Punkte von ihm unterschreiben, aber auch nicht alle.
Ja, okay. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen polemisch, aber dieser alte Mann schimpft über die neue Weltnummer von ihm, die geht mir ein bisschen auf die Nerven.
Es ist auch mittlerweile auch einfach ein bisschen ausgeschlachtet. Also das war ja, glaube ich, irgendwann im Mai letztes Jahr oder so, als da der erste Artikel auch von ihm nochmal kam, beziehungsweise ein...
Über Marvel, genau.
Genau, sein erster Artikel dann in der New York Times schon als Reaktion auf seinen... ja, auf sein Statement, dass das ja alles nur Achterbahnfilme ja quasi wären, Freizeitparks. Und jetzt ein Jahr später nochmal, also ja, wir wissen es halt irgendwie.
Ja, aber nein, Chris, du verstehst es falsch. Damals hat er sich über Marvel aufgeregt. Jetzt geht's um Streaming. Das ist was ganz, ganz anderes. Also.
Ja, wenn ich jetzt polemisch werde, könnte ich ja sagen, ist doch quasi dasselbe.
Ja, ja, es ist kompliziert, sag ich mal. Deswegen machen wir doch was Einfacheres. Ich frag dich, hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen?
Ja, unbedingt.
Gerne. Sehr schön. Es ist das neue Spiel, das Filmschwätz-Quiz. Oh Mann. Das Filmschätz-Quiz. Es ist aber auch eine schwierige Kombination aus Silben. Ich habe das schon mit Anne gespielt einmal und du bist jetzt die Nummer zwei. Du trittst quasi gegen Anne an. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gerade gucken. Ich sollte mir notiert haben, wie viele Punkte Anne erzielt hat am Ende, damit wir auch sehen, ob du besser oder schlechter abschneidest. Das war natürlich wie immer für alles. Ah nee, ich habe es mir nicht notiert. Das heißt, die Leute, die das gehört haben und es sicherlich auswendig wissen, das ist schon das Commitment, was ich von meinen HörerInnen verlange, die können das jetzt sagen, aber wir sehen es erst dann auf der Webseite, wo ich das natürlich in eine eigene Charts eintragen werde, wer wie abgeschnitten hat beim Film Schätzquiz. Aber ich rede sehr viel und sollte eigentlich erstmal die Regeln erklären. Du darfst mir gleich eine Zahl zwischen 1 und 25 nennen. Das machst du zweimal und so lässt du zwei Filme gegeneinander antreten. Du hast dann die Wahl zwischen den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter der oder des Hauptdarstellerin. Und du darfst dann schätzen, je nachdem, in einer der Kategorien, wie es sich da verhält. Und dann machen wir weiter und dir bleiben noch vier Kategorien und drei und zwei und eine. Hast du es verstanden?
Mhm. Soweit, so gut.
Sehr schön. Und bist du denn auch bereit?
Ja, auf jeden Fall. So wie ich mich kenne, werde ich dir gleich noch drei Fragen hinterherstellen, aber ich denke, ich bin bereit.
Dann sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 25.
Die 14.
Die 14. Da haben wir Dr. Seltsam oder wie ich die Bombe zu lieben lernte. Der Hauptdarsteller ist Peter Sellers als Dr. Seltsam und andere. Warte, ich muss mir das mal kurz markieren, damit ich das dann weiß, dass das schon weg ist. Und nochmal eine Zahl.
Die 23.
Die 23. Da haben wir 7. Der Hauptdarsteller ist Brad Pitt als Detective David Mills. So, und du hast jetzt die Wahl zu entscheiden. Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter des Hauptdarstellers?
Ich nehme das Jahr.
Okay, in welcher Film ist neuer?
Das ist einfach, das ist 7.
Sehr schön. Und ihr kriegt jetzt einen Bonuspunkt, wenn du mir auch noch sagen kannst, aus welchem Jahr 7 stammt. Das ist einfach nur eine Rateaufgabe.
Das geht jetzt auf jeden Fall am Ziel vorbei, aber ich glaube, es war Ende der 90er, aber ich sag mal 2003.
Ah, das ist zu spät. Es war in den 90ern, Mitte der 90er sogar, 1995.
Ach, da bin ich sogar geboren, das hätte ich doch wissen müssen.
Oh, wow, ja, meine Güte. Ja, aber immerhin, einen Punkt hast du schon gekriegt. Dann machen wir gleich weiter. Wieder eine Zahl zwischen 1 und 25, außer 14 und 23.
Die 2.
Die 2, da haben wir Leon der Profi. Die Hauptdarstellerin, die ich hier notiert habe, ist Natalie Portman als Matilda. Und welchen Film haben wir noch? Welche Zahl sagst du mir?
Die 12.
Da haben wir die Verurteilten. Hauptdarsteller ist Tim Robbins als Andy. Ja, du hast noch die Kategorien Länge, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter der oder des Hauptdarstellerin.
Dann nehme ich das Alter.
Ja, das dürfte einfach sein. Wer war jünger?
Ich gehe schwer davon aus, dass es Natalie Portman war.
Das ist korrekt. Tim Robbins war 36. Oh, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ah nee, wir haben übers Jahr, genau. Da kann ich aber noch sagen, Dr. Seltsam stammt aus dem Jahr 1964. Und was glaubst du, wie alt war Natalie Portman?
Ich glaube, sie müsste 13 oder 14 gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Scharf vorbei, sie war 12. Also.
Ja, Mist, okay.
Aber immerhin, jetzt bist du schon bei 2 Punkten. Und du darfst mir weiter 2 Filme nennen.
Dann nehmen wir doch die 25.
Die 25, da haben wir Citizen Kane.
Oh, sehr gut. Mhm. Und die 19.
Die 19, da haben wir Spider-Man. Mhm. Der von, das kann ich jetzt nicht. Ah doch, das Jahr hast du ja eh schon geraten, deswegen das scheidet aus. Ich meine den Spider-Man von 2002. Du hast jetzt noch die Kategorien Länge, Oscar-Nominierung und Budget.
Budget.
Welcher Film hatte das höhere Budget?
Ich mach's mir hier gerade sehr einfach.
Ja, aber du hast Glück gehabt bei deinen Auswahlen.
Ja, Spider-Man war ein bisschen teurer als Citizen Kane, auch wenn der damals sehr, sehr teuer war.
Ein bisschen teuer. Citizen Kane hat 686.000 gekostet, während Spider-Man 139 Millionen gekostet hat. Oh, jetzt habe ich es verraten. Nein, du hättest ja noch raten können. Oh Mann.
Komm, Hätte ich nicht gewusst.
Machen wir was anderes, so, damit du den Bonuspunkt noch einreiten kannst. Was glaubst du, welches Budget hatte 7?
7 hatte ein Budget von 25 Millionen.
Boah, das ist so knapp, da gebe ich einen halben Punkt, weil es sind 30 Millionen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall die Kategorie. So, und jetzt noch 2.
Ich glaube, die 17 hatten wir noch nicht.
Die 17, ja, das ist Apocalypse Now.
Und die 5.
Apocalypse Now ist Martin Sheen als Captain Benjamin Willard, der Protagonist. Und die 5, achso, die Protagonisten haben wir eh schon. Die 5 ist Alien, aber der Vollständigkeit halber Sigourney Weaver als Ripley, die Protagonistin. Wir haben jetzt noch Länge und Oscar-Nominierung.
Da nehme ich die Länge.
Und welcher Film ist länger?
Ich glaube Apocalypse Now in jedem Cut sogar. Also definitiv Apocalypse Now.
Genau, ich weiß gar nicht, welchen Cut ich hier aufgeschrieben habe, aber Apocalypse Now, so, jetzt habe ich es rausgekriegt, ist auf jeden Fall länger. Alien ist 117 Minuten lang. Jetzt, du hast schon recht, es sind viele verschiedene Zahlen. Sag mal eine, vielleicht kommst du in die Nähe, wie lang Apocalypse Now ist, meine Güte.
Ich glaube, die Redux-Fassung war bei 194 Minuten, wenn ich jetzt.
Ja, okay, dann habe ich die Kinoversion, glaube ich.
Die war irgendwie bei 150, meine ich. Und der Final Cut der war knapp über 3 Stunden. Oder genau 3 ziemlich in dem Dreh. Also ganz genau weiß ich es jetzt nicht.
Das ist so perfekt. Also die Kinoversion ist 153 und da gebe ich dir 1,5 Punkte für, Alter. Das okay. Sehr beeindruckend.
Wir haben letztens erst gesehen,
tatsächlich. Ja, aber sehr, sehr schön. So, 2 noch, die letzten.
Ja, die 5?
Die 5 war Alien, ja.
Ah, okay, dann nehmen wir doch die 8.
Das ist Der Schatz der Sierra Madre.
Und was hatten wir noch nicht? Sagen wir mal 11.
Die hatten wir auch schon.
Hatten wir auch schon, oh, okay. So viele Zahlen, dann nimmt man sie doch doppelt. Die 21.
Die 21, das ist Pans Labyrinth. Der Vollständigkeit halber, Schatz der Sierra Madre, Humphrey Bogart, habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie alt er war, als Fred C. Dobbs, aber er war sehr alt. Und bei Pans Labyrinth war Ivana Baquero, die Ophelia, sie war nur 11 Jahre alt. Aber was uns interessiert ist, welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen?
Ja, jetzt muss ich mich natürlich outen und zugeben, dass ich den ersten Film quasi gar nicht kenne.
Ich habe den auch nie gesehen, aber.
Deswegen weiß ich auch nicht, ob er Oscar-Nominierung hatte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Pans Labyrinth.
Das ist richtig. Jetzt kannst du noch 2 Bonuspunkte abstauben, indem du mir sagst, wie viele Oscar-Nominierungen Pans Labyrinth du deiner Meinung nach hatte und wie viele Oscars er am Ende tatsächlich gewonnen hat.
Ich glaube, gewonnen hat er 1 und nominiert war er für 3.
Na, das ist jetzt sehr ins Blaue, total ins Blaue geraten. Das ist auch leider falsch. Er war für 5 nominiert und hat 3 gewonnen tatsächlich.
Echt, der hat 3 Oscars gekriegt?
Krass. Ja, ich muss jetzt auch gerade mal googeln, in welchen Kategorien, aber wahrscheinlich in den visuellen, oder? Weil die waren...
Da. Ja, ich denke auch, ja.
Da. Und dann noch den Ausland-Oscar, denke ich mir, hat er gewonnen.
Der hat mich schwer verstört, dieser Film.
Ja.
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Wie alt warst du da?
Wann kam er raus? Ich glaube 2006 irgendwann in dem Dreh, ne?
Ja, 2007. Ja, nee, 2007 war er bei den Oscars, also kam er 2006 raus, ja.
Ja, da war ich 11 und habe ihn dann auch relativ schnell bei Sky oder Premiere war das ja vermutlich damals noch auch gesehen, also, ja.
Das ist sportlich, das gebe ich zu.
Ja, der Märchentitel trügt halt ein bisschen und plötzlich war da ein Monster, das sich Augen in die Hände steckt und man wusste gar nicht, was jetzt auf einmal passiert.
Dann haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, ich mag den ja sehr, sehr gern, aber er ist, also mit auch diesen Gewaltausbrüchen hin und wieder, ist er schon harter Tobak. Und die Oscars hat übrigens gewonnen für die ganzen technischen Sachen, also bestes Szenenbild, beste Kamera und bestes Make-up sowie beste Frisuren, also das ist ja eine Kategorie.
Ja, ich denke, da kann man sich nicht beschweren.
Ja, und du kannst dich auch nicht beschweren, was deine Punkte anbelangt. Ich glaube, da hast du einiges gerockt jetzt. Wie gesagt, ich muss mal diese Tabelle zu führen, dann wirst du das demnächst auch entsprechend nachvollziehen können. Und dann mal schauen, dann müssen Leute, ich denke mir dann noch irgendwie so ein zweites Ding aus, wie du dann Leute herausfordern kannst oder so, die mehr Punkte als du haben oder so. Na, da mache ich mir nochmal Gedanken. Aber jetzt haben wir erstmal dich
bin gespannt.
Dieser noch nicht vorhandenen Tabelle eingeordnet. Ja, Chris, dann habe ich einen weiteren Punkt, den ich hier immer mache in unserer ersten Open-Mic-Folge, nämlich die Bucketlist. Ja, habe ich auch schon tausendmal erklärt. Geht darum, dass ich so einen Artikel gelesen habe, der mich nicht befriedigt habe über Dinge, die du in deinem Leben noch einmal gemacht haben solltest. Und ich daher seither meine GästInnen frage, welche Dinge sie denn in ihrem Leben gerne noch einmal machen möchten. Das werde ich dich jetzt, also erstmal darfst du antworten, ob das auch für dich in Frage käme, die Sachen, die schon auf der Bucketlist stehen. Und dann darfst du einen weiteren Punkt zur Bucketlist hinzufügen. Hast du da Lust drauf?
Ja, gerne.
Sehr schön. Auf Platz 1, das ist mein Punkt. Ich sage, ich möchte gerne einmal in meinem Leben die äußeren Hebriden besuchen. Die Engselkette im Westen vor Schottland. Hast du schon gemacht oder kannst du dir vorstellen, das mal zu machen?
Wäre ich auf jeden Fall dabei. Habe ich leider noch nicht gemacht, aber würde ich definitiv nicht nein sagen.
Sehr schön. Christoph war hier zu Gast und er war schon einmal in Korea, allerdings nur sehr kurz und es hat ihn sehr fasziniert, weswegen er sagte, er möchte nochmal Korea besuchen.
Ja, unbedingt. Also ich bin eh so ein bisschen japanophil, also alles, was asiatisch ist, stößt bei mir sowieso auf offene Ohren. Und da wäre auch Korea was.
Sehr
aber gut. Halt der Süden eher.
Ja, auf jeden Fall, also, wie hieß der, Sauerbier, der Typ, der da, weil er ein Plakat geklaut hat, zu Tode oder?
Ja, ich glaube, Martin Sauerbier müsste oder so war das, ja, also, ja, ganz schrecklich, aber Südkorea ist super spannend, das Land auf jeden Fall. Und alles, was so, grundsätzlich alle asiatischen Länder eigentlich auch so Richtung Vietnam und Co., das steht eigentlich auf der Liste.
Ja, das hatte ich auch schon wiederholt. Ich finde es auch gerade sehr, sehr spannend. Da ist so viel los, da passiert überall so viel. Ja. Ja, China und vor allen Dingen deswegen auch Hongkong jetzt nicht mehr sehr sympathisch, aber rundherum sind sehr, sehr viele spannende Länder.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Stefan war zu Gast und er sagte, er möchte gerne auf Hawaii Ukulele spielen.
Ich würde gerne zuhören.
Okay.
Zum selber spielen bin ich dann doch nicht Rampensau genug, aber zuhören sehr gerne.
Sehr schön. Jan wiederum meinte, also wer noch nie in seinem Leben einen Truthahn tranchiert hat, der hat nicht gelebt.
Da sage ich jetzt tatsächlich nein.
Also überraschenderweise ist das der Punkt, der die wenigsten begeistern kann.
Ja, ich weiß, ich muss auch sagen, so bei jedem US-Film, in dem irgendwie Thanksgiving gezeigt wird, und da kommt dann dieser große Truthahn auf den Tisch und die Leute fangen an, das Ding zu tranchieren. Also ich bin ja jetzt auch kein Vegetarier, also nicht jeden Tag zumindest, aber das erweckt jetzt in mir keinerlei Hungergefühle irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also das wäre nichts für mich.
Ah ja. Christiane wollte gerne das Polarlicht in Norwegen sehen.
Ja, ich glaube, da kann man nicht nein sagen.
Das ist schon ziemlich geil, wa?
Ja.
Und zu guter Letzt, Anne sagte, sie möchte ein Kostüm für ihre eigene Tochter nähen.
Mangels Tochter?
Vielleicht potenziell, also es muss jetzt auch nicht deine Tochter sein, es kann auch irgendjemand, möchtest du gerne mal ein Kostüm für einen Menschen nähen, der oder die dir am Herzen liegt?
Nee, nicht, aber ich glaube so, was so ein Partner-Outfit angehen würde, irgendwie Peter Parker und Onkel Ben oder so, und ich bin dann der alte Onkel Ben, möglichst ohne Schusswunde am Ende, dann könnte man darüber reden.
Okay, na dann. Dann bist du an der Reihe, was würdest du gerne dieser Liste hinzufügen?
Ja, ich dachte fast, es kommt sogar schon dran. Und es ist etwas, was ich mir zwecks oder wegen meiner Brille mittlerweile sehr, sehr schwierig vorstelle. Aber so ein Fallschirmsprung wäre doch mal toll.
Ah, okay. Wieso geht das mit der Brille nicht? Also, weil die kannst du ja nicht tragen oder so. Aber
ja, also es gibt bestimmt, also man kriegt ja sowieso so eine Brille auf, damit halt der Wind dir in den Augen nicht allzu sehr wehtut. Aber es gibt bestimmt eine, die auch über die Brille geht, aber man trägt ja heutzutage große, runde, moderne Gläser. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, vielleicht passen die nicht drüber. Und ohne Brille bringt mir das halt gar nichts, weil da sehe ich einfach nichts. Also es ist dann grüner Matsch, auf den ich schnell zufliege, oder davon hätte ich nichts. Aber grundsätzlich wäre ein Fallschirmsprung schon cool.
Boah, ich habe seinen Namen vergessen, aber früher, als ich noch NBA geguckt habe, in der großen Zeit von Michael Jordan und Co., da hat doch bei den Bulls so einer so eine Sportbrille getragen, die wie so eine Taucherbrille aussah. Wie wär's mit sowas?
Damit könnte es dann vielleicht tatsächlich gehen. Ja. So was hatte ich als Kind beim Fußball auf.
Na dann.
Ja. Schlimme Erinnerung.
Okay. Als Kind.
Hast du nicht immer das Foto? Ich bin natürlich jetzt witzlos, da ich den Namen von dem Basketballer nicht mehr weiß, jetzt sonst immer das Foto zücken können und sagen, hier, er hat es auch an.
Ach, da gibt es auch irgendeinen Fußballer, der so ein Ding trägt. Ja. Also das heutzutage geht das ja alles.
Ja, im Zweifel ist es hipster-schick heutzutage.
Deswegen, man kann es immer irgendwie auf die Mode schieben.
Ja, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich hoffe, die Leute schockiert es nicht zu sehr, aber das mache ich jetzt dramatisch, also es ist so.
Ich habe jetzt hier.
Hast du noch spannende Musik?
Ja, genau, so. Ganz so Trauermarsch sollte ich noch unterlegen. So.
Ich habe jetzt ein Jahr ziemlich genau jede Woche hier eine Folge rausgehauen. Und jetzt mittlerweile ist aber so, dass in meinem Leben so viel passiert, dass mich das so latent unter Stress setzt. Nicht zuletzt, weil ja auch diese Pandemie mutmaßlich langsam an ein Ende kommt. Wir klopfen auf Holz. Und deswegen möchte ich diesen Rhythmus umstellen, so dass jetzt in Zukunft ab hier der Spätfilm 14-tägig erscheinen wird. Und da habe ich auch mit Christiane drüber gesprochen und sie fragte gleich, aber heißt das denn, dass diese Vorgeplänkel oder Open-Mic-Folgen nicht mehr geben wird? Und da kann ich euch, ich weiß, es gibt ein paar Fans von denen da draußen, da kann ich euch gleich beruhigen, so nein, das heißt es nicht, die wird es weiterhin geben. Es wird dann eben eine Open-Mic-Folge geben, dann eine Woche Pause, dann eine Filmbesprechung, dann wieder eine Woche Pause. Ihr könnt das euch vorstellen, denke ich. Das wird der neue Rhythmus. Und dennoch sind hier weiter viele Sachen geplant und wenn es in den Kram mir passt, dann werde ich diesen Rhythmus auch wieder verkürzen oder so. Also ihr könnt euch auf noch viele weitere Folgen Spätfilm freuen. Ja, dann habe ich außerdem noch Charts. Da hatte ich mit Anne wiederum Black Swan besprochen und den haben wir beide sehr abgefeiert und der ist auch entsprechend auf einem sensationellen Platz 4 in unseren Charts eingestiegen. Ich bin gespannt, ob der Film, über den wir beide heute Abend sprechen, da rankommt. Ich glaube es von meiner Seite nicht. Also ich mag ihn sehr gerne, aber ich habe ein paar mehr Kritikpunkte als an Black Swan, von daher. Aber ja, mal gucken, wo wir am Ende landen werden. Und gleich habe ich auch aufgehört zu labern und du darfst wieder dran, Chris. Aber einen Punkt habe ich noch, nämlich wir haben mal wieder nach langer Zeit eine Apple-Rezension bekommen bei Apple Podcasts. Der liebe Herr Campingbeutel hat uns sie geschrieben. Und zwar schreibt er, ein fabelhafter Podcast, 5 Sterne, mit viel Humor und Witz analysiert Daniel zusammen mit seinen Gästen Filme. Die Filme sind sehr vielfältig ausgewählt und treffen meist meinen Geschmack. Weiter so. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr wollt, dürft ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Apple Podcast Rezensionen hinterlassen oder meldet euch in Kommentaren oder tretet anders mit uns in Kontakt. Es macht immer Spaß zu erfahren, dass man nicht so in den luftleeren Raum hineinspricht. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, Chris, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Unbedingt.
Wenn man da Feedback kriegt, das ist schon so, die Kommentare sind der Lohn der Podcaster, nicht?
Ja, und selbst wenn es negative sind, also wenn es sachlich fundierte Kritik ist, dann ist sogar die gerne gelesen.
Ja.
Also es ist wirklich ganz toll. Letztens hatte ich mit einem Kumpel ein Gespräch, von dem ich gar nicht wusste, dass der den Kram, den wir so sonst aufnehmen, sich anhört. Und der meinte, ach, eure Alien-Folgen, die habe ich gern gehört, unterwegs in der Bahn. Hm. Und mehr war es gar nicht. Aber da geht einem wirklich ein bisschen das Herz auf. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr gern gehört und gesehen sowas.
Da kann ich auch noch mal ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht ausgiebig genug gemacht. Geht ruhig mal rüber zu Cinelog und schaltet da ein. Denn die sind noch relativ jung, dieser Podcast am Start und zumindest auf Twitter haben sie noch viel zu wenig Follower. Ich habe den Podcast abonniert und es lohnt sich. Hört da mal ruhig rein.
Vielen lieben Dank.
Gerne, gerne. Bis dahin, bevor die Leute jetzt alle abschalten und bei dir reinschalten, frage ich dich noch ein paar Fragen. Nämlich, ich habe dir ja Fragen aus unserem Brust-Fragebogen zugeschickt. Hast du dir da Gedanken gemacht?
Musste ich gar nicht viel, weil ich die alle innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich sofort beantwortet hatte.
Ja, sehr gut. Da bin ich ja mal gespannt. Und zwar eine neue Frage, die sich hier kürzlich erst Clara gewünscht hat, frage ich dich, nämlich, was ist deiner Meinung nach die beste Serie? Oh, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, weil Christoph uns kritisiert hat wegen dieses aller Zeiten, sondern die beste Serie, die du bisher in deinem Leben gesehen hast.
Ich dachte erst, ich sage jetzt Breaking Bad. Und das ist für viele vermutlich auch die erste Wahl und wäre es auch eigentlich bei mir, aber gerade deswegen nehme ich es jetzt nicht, sondern breche hier mal die Lanze für eine Serie, die ich vielleicht sogar auch wirklich tatsächlich noch besser finde, die hierzulande aber ziemlich untergegangen ist, und zwar Boardwalk Empire. Hm. Diese, hast du die gesehen?
Nee, du hast beim letzten Mal schon darüber erzählt. Also und ich habe das auch mitbekommen, dass die irgendwie super gefeiert wurde. Hm. Aber ich glaube, ich hatte auch einfach nie einen Streaming-Dienst, wo es die gab. Ich glaube, die gab es immer nur auf Sky oder so, und den hatte ich nie abonniert, von daher. Ja.
Also wenn du jetzt Möglichkeiten hast, HBO Max zu beziehen, irgendwie in den magischen Welten des Internets, auch in Deutschland, ich glaube, da kann man die gucken. Ansonsten muss man auf DVDs oder Blu-rays zurückgreifen, die auch leider ausverkauft sind irgendwie. Aber es ist wirklich eine ganz fantastische Serie. Ich glaube, ich hatte damals im Januar angefangen, die zum dritten Mal zu gucken. Mhm. Und bin jetzt dann vor kurzem irgendwann auch fertig geworden. Und muss sagen, das sind 56 Folgen, die wirklich von Folge 1 bis zum großen Finale am Ende einen eigenen Mikrokosmos erstmal erschaffen, der gefüllt ist mit fantastisch gezeichneten Figuren von Schauspielern, die also wirklich bis in die kleinste Nebenrolle ihr absolutes A-Game liefern, mit einem fantastischen Set-Design. Die Serie war damals auch mit Game of Thrones zusammen gestartet und war beinahe in der ersten Staffel genauso teuer, weil dieser ganze Boardwalk am Strand, diese Promenade im Studio gebaut wurde. Also wirklich, es gibt an dieser Serie für mich überhaupt gar keinen Kritikpunkt. Und das hat bisher bei mir eigentlich keine Serie geschafft. Also das hätte Game of Thrones vielleicht werden können, wenn es keine Staffel 6 bis 8 gegeben hätte. Aber da muss ich wirklich sagen, also Boardwalk Empire kann ich wirklich jedem nur ans Herzen legen. Es ist ein absolut mitreißendes, fantastisch gespieltes, perfekt ist ein großes Wort, aber wirklich perfekt inszeniertes Mafia-Drama in den 30er Jahren, 20er Jahren erstmal. Also da muss man auch ein bisschen Lust auf die Epoche damals haben. Aber ich kann es nur empfehlen, habe damals wirklich viele Schauspieler auch kennen und lieben gelernt, nochmal tatsächlich.
Sehr schön. Das ist doch ein flammendes Plädoyer, ich meine.
Okay, ist unbedingt
jetzt hart, dass wir schwer rankommen, außer über VPN, HBO Max Geschichten. Also bei Sky gibt's die dann jetzt auch nicht mehr, meinst du?
Das weiß ich gar nicht, ob man die da irgendwie im Ticket kaufen kann. Bei Sky bin ich total raus.
Okay, ja, aber ich eben auch. Aber die haben ja viele HBO-Sachen, von daher.
Das stimmt, ja. Also ich denke auch, zumindest über eBay Kleinanzeigen kriegt man bestimmt auch die DVD-Boxen irgendwie mal für einen Fünfer oder so. Und da lohnt sich das definitiv. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Na dann, ich mache aber weiter. Was ist denn deiner Meinung nach der beste Musik- oder Tanzfilm? Diese Frage war neu in der Folge mit Anne.
Ja, und jetzt treffe ich hier vermutlich eine unbeliebte Entscheidung. Ich nehme aber Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street von Tim Burton.
Okay, habe ich nie gesehen tatsächlich, aber ich habe gehört, dass die da singen.
Ja, und auch nicht alle sehr gerade und auch nicht alle sehr gut. Es sind okay. Halt eben Schauspieler und keine Sänger. Der hat mich aber, den habe ich auch in viel zu jungen Jahren gesehen, tatsächlich. Also gut, da war ich 12 oder 13, der ist ab 16, aber er hat seine Gewaltspitzen. Der hat mich aber unfassbar in seinen Bann gezogen und hat mir erstmal Tim Burton so als Namen auch bewusst gemacht. Und der hat ganz fantastische Lieder. Also ich höre heute noch immer mal wieder den Soundtrack ganz gerne und habe dann auch sofort die Ohrwürmer, kriegt die dann auch gar nicht mehr raus. Hat eine sehr überzeichnete und artifizielle Bildsprache, die aber in diesem ja fast schwarz-weiß Look, der eigentlich nur von dem viel zu roten Blut immer wieder unterbrochen wird, geht dieser Film komplett auf. Und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr düstere Rache- und Liebesgeschichte, die so auch eigentlich nur in Tim Burton inszenieren kann.
Ich habe ja meine Probleme mit dem späten wer ist der Hauptdarsteller?
Johnny Depp.
Johnny Depp, genau. Ist das die Phase, wo Johnny Depp schon jegliches Schauspiel gegen bunte Hüte ausgetauscht hat, oder gibt er sich noch ein bisschen Mühe wenigstens?
Also da bei dem Film, da bin ich jetzt vielleicht auch voreingenommen, aber da hat er Spaß. Okay. Also auch beim Singen. Also da sieht man ihn wirklich an, doch, der hat Lust auf die Rolle. Und ganz großartig dabei auch zwei Harry Potter, ja, Stars, also einer auf jeden Fall, Alan Rickman noch in einer ganz, ganz fiesen Rolle, die er wirklich charmant, ekelhaft rüberbringt. Und jetzt habe ich seinen Namen, ich glaube Timothy Olyphant, der die Ratte von Ron gespielt hat, Peter Pettigrew. Auch der ist dabei in einer ebenso ekelhaften Rolle. Und auch mit Alan Rickman zusammen als Duo wieder unterwegs, also schon allein deswegen auch sehenswert.
Okay, cool. Ja, klingt nicht schlecht. Musical ist ja eigentlich schon mein Ding, von daher, vielleicht schaue ich da mal rein.
Ja, macht auf jeden Fall Ohrwürmer, also darauf sollte man gefasst sein.
Dann frag ich dich mal weiter, welches Genre schaust du denn am liebsten?
Gut, das war dann doch die Frage, bei der ich ein bisschen überlegen musste. Ich würde aber fast sagen, doch Horrorfilme. Mhm. Oh ja. Jetzt wieder.
Warum? Was ist das Gute an Horror?
Das Gute an Horror ist, und da bin ich zwar in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht worden, aber dass der auf einer sehr stumpfen Ebene sehr gut funktionieren kann. Mhm. Also wenn ich da, ja gut, die späteren Saw-Filme jetzt auch nicht mehr unbedingt, der erste war noch sehr gut, aber es gibt da einfach sowas wie Final Destination oder diese ganzen Teenie-Slasher. Also das ist jetzt irgendwie keine super intelligente Unterhaltung, die irgendwie mit Genre-Konventionen bricht und den Zuschauer überrascht, aber es kann einfach sehr, sehr viel Spaß machen, mit einer Tüte Popcorn in der Hand sich das Ganze anzuschauen. Also da habe ich schon immer ein bisschen Gefallen an dem Genre gehabt, und zuletzt muss ich sagen, was in den letzten Jahren von Ari Aster und Jordan Peele ins Kino kam, ist einfach wirklich großes Kino. Also Hereditary und Midsommar vor allem, aber auch Get Out, den ich noch nicht so stark fand, dann aber eben auch Us. Also das sind einfach Filme, die, finde ich, tatsächlich auch sehr, sehr, ja, eigentlich sehr ambivalente Themen nutzen und sie auch sehr subtil verpacken. Und das Ganze funktioniert auch einfach als Horrorfilm. Wenn man hinterher aber nochmal viel selbst quasi da rausholen will, hat man da auch zahlreiche Möglichkeiten. Und deswegen ist das Horrorgenre wieder sehr, sehr weit oben bei mir gerade.
Ja. Ja, ich habe vor wenigen Wochen Midsommar nochmal geguckt. Und beim ersten Mal fand ich den so, ja, okay. Und jetzt hat er mich tatsächlich auch super geflasht, weil es ist auf so vielen Ebenen wirklich ein fieser, aber auch echt guter Film. Und es gibt sehr, sehr viel in diesem Film zu entdecken, von daher.
Hattest du den Director's Cut gesehen?
Nein, das habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört. Das soll ich mal machen. Aber ich habe jetzt zweimal nur die Kinoversion gesehen.
Ja, der ist auch mutig mit 3 Stunden.
Okay.
Für einen Horrorfilm ist das ja schon lang. Wobei, ich glaube, auch Dr. Sleep beim Director's Cut auch 3 Stunden lang. Und It 2 ja auch. Also irgendwie werden Horrorfilme auch immer länger.
Ja.
Aber der hat mich, Midsommar, den habe ich bisher nur einmal im Kino gesehen, seitdem nie wieder. Mhm. Weil ich eigentlich immer gesagt habe, wenn, dann noch mal im Director's Cut, habe mir bisher aber einfach die Blu-ray nicht geholt. Und fand vor allem im Kino einfach die Gewaltspitzen so krass. Also der hat ja eigentlich, ich glaube, die ersten 90 Minuten oder so, ist ja fast gar keine Gewalt. Und dann siehst du ja nach und nach langsam erst, was mit den Protagonisten passiert ist. Oder auch die berühmte Klippenszene.
Ja.
Wenn 2 ältere Leute sich da runterstürzen, also es sah so heftig aus, also da ist mir echt fast ein bisschen schlecht geworden im Kino. Also
erzähl du.
Der hat, Ari Aster hat da wirklich ein Händchen für sehr, sehr realistischen Gore.
Ja, ich hatte jetzt in meine Letterboxd-Rezension geschrieben, auch dass es gibt dann so diesen, nach dieser Sprungszene, gibt es dann so diesen Moment, wo Danny so ihren totalen emotionalen Zusammenbruch hat. Und nur noch am Weinen ist, sondern die ganzen Frauen so mit ihr einstimmen ins Weinen. Mhm. Und wir sind dann halt in so einem Close-up auf ihrem schmerzverzerrten Gesicht so, wo halt so diese ganze Trauer um ihre tote Schwester und ihre beschissene Beziehung und so auch rausspricht. Und von dort macht er dann halt einen Match-Cut auf die zermatschten Gesichter von diesen 2 Leuten, die dann auf dem Scheiterhaufen liegen. Ja. Er ist so gemein. Das ist so hinterhältig.
Und wer sich da nicht die vollen 2,5 oder 3 Stunden mal anschauen mag, oder wer sagt, mir ist das irgendwie zu heftig, also wenigstens die ersten 15 Minuten, die sind so fies. Also ich glaube, das ist wirklich, der Anfang ist das Fieseste, was ich in den letzten Jahren im Horrorkino gesehen habe.
Ja, starker Film, auf jeden Fall.
Unbedingt.
Und die anderen, die du genannt hast, kann ich auch so unterschreiben. Ich würde sagen, Get Out ist ein Meisterwerk, da hast du gesagt, der war etwas schwächer, aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ich glaube, da sitzen wir morgen vielleicht noch hier. Lass uns lieber darüber reden, da bleiben wir ja in der Nähe, nämlich, was ist denn dein Lieblingsmonster?
Ja, Monster finde ich fast ein bisschen fies, um ihn so zu nennen, aber im Prinzip ist es ein Monster und das kann nur Godzilla sein. Also die Godzilla-Filme, das ist mein absoluter Guilty Pleasure und ich kann es nicht erwarten, bis bei uns in 2 Wochen die Kinos wieder aufmachen und ich mir endlich Godzilla vs. Kong angucken kann, weil ich wirklich, wirklich sehr lange jetzt schon auf diesen Film warte und der ohne Zweifel mein Film des Jahres wird. Einfach nur dieses Erlebnis nach Corona, wieder eine große Leinwand mit einem Soundsystem zu haben. Und dann hauen sich Godzilla und King Kong ordentlich durch die Stadt. Also mehr brauche ich gar nicht. Das ist toll.
Sehr schön. Da gab es auch, also jetzt zu King Kong gab es kürzlich eine Folge vom E&U-Gespräch über alle King Kong-Filme. Da war der Jan zu Gast und da haben sie sich allen King Kong-Filmen gewidmet.
Das muss ich mir anhören, unbedingt.
Ja, mach das. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, wenn du mit einer einzigen DVD, es darf auch eine Blu-ray sein, für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
Ich denke, ich würde Prinzessin Mononoke nehmen.
Ja. Warum?
Da kicke ich jetzt eigentlich meinen anderen Lieblingsfilm irgendwie so ein bisschen hinten runter. Aber ich glaube wirklich Prinzessin Mononoke, weil der so schöne Bilder hat, dass man da die ersten 5 von 15 Jahren sich auch erstmal anfangen kann, dran satt zu sehen, bis man vielleicht durch die Hälfte des Films ist. Und dann hat er einfach eine tolle Liebesgeschichte, tolle Action-Szenen, fantastische Charaktere. Also den schaue ich auch prinzipiell mindestens einmal im Jahr, immer so um die Weihnachtszeit rum. Das ist ein Film, der ist ganz tief bei mir verankert. Also ich glaube, ich würde mich für den entscheiden.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich ein toller Film. Ja, schön. Chris, dann habe ich noch ein letztes Spiel für dich. Und zwar ist es das berühmt-berüchtigte Entweder-Oder. Hast du Lust, das mit mir zu spielen?
Auf jeden Fall.
Das ist schön. Es geht so, ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du darfst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen kannst, sagst du einfach weiter. Wenn ich deine Entscheidung oder Nicht-Entscheidung spannend finde, dann frage ich, warum du dich so entschieden hast. Mhm. Bist du bereit?
Kann los gehen.
Burger oder Pizza?
Pizza.
Schokolade mit Nougat-Creme-Füllung oder mit Keksfüllung?
Mit Nougat-Creme.
Frühling oder Sommer?
Frühling.
Schwanensee oder Nussknacker-Suite?
Schwanensee.
Malteser Falke oder Casablanca?
Casablanca.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Das war jetzt so eine spontane Entscheidung.
Musst jetzt nachträglich dir eine Erklärung zurechtlegen.
Ja, das war jetzt so schnell geschossen. Casablanca, warum? Einfach schon wegen des Films.
Ja, es gehört zu meinem Lieblingsfilm. Er ist sehr, sehr stark. Von daher kann ich damit leben. Aber ich frage dann auch gleich im Anschluss an Casablanca weiter, Humphrey Bogart oder Peter Lorre?
Oh, da müsste ich jetzt weiter sagen.
Superheldenfilme oder nicht?
Insgesamt ja.
Marvel oder DC?
Marvel.
Spider-Man oder Superman?
Definitiv Spider-Man.
MJ Watts oder Gwen Stacy?
MJ.
Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch?
Geht nicht beides.
Nein, du musst dich entscheiden.
Dann den wöchentlichen Kinobesuch.
Vorstadthaus oder Loft in der Stadt?
Vorstadthaus.
Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt?
Tatsächlich das Apartment über der Scheune.
Warum?
Weil dieser urbane Dschungel ist nicht so schön wie eine Scheune einfach tatsächlich. Also das kommt jetzt vielleicht daher, dass ich auch erst vor kurzem umgezogen bin und gar nicht mal so weit, aber so ein bisschen mehr aus der Kleinstadt raus an den Rand von unserer Kleinstadt, wo der Wald anfängt und wo die großen Wiesen anfangen und wo auch Schafe in der Nähe stehen und so. Und seitdem gehe ich viel öfter raus und spazieren und habe das so ein bisschen schätzen gelernt. Das hat jetzt die Entscheidung vielleicht ein bisschen beeinflusst.
Das ist doch vollkommen legitim. Da frage ich mal weiter. Zirkus oder Zoo?
Zoo.
Natalie Portman oder Winona Ryder?
Natalie Portman.
Natalie Portman oder Mila Kunis?
Natalie Portman.
Tobey Maguire oder James Franco?
Definitiv Tobey Maguire.
Kirsten Dunst oder Emma Stone?
Jetzt wird's schwierig. Also, da muss man eigentlich Emma Stone sagen.
Also, weil sie die bessere Schauspielerin ist, oder wie?
Ja, definitiv.
Okay, wow, ich finde Kirsten Dunst auch mitunter sehr stark. Sie hat einige hart gute Rollen, aber Emma Stone ist auf keinen Fall verkehrt. Sie kann auch einiges.
Ja.
Antonio Banderas oder Omar Sharif?
Da sage ich jetzt mal weiter.
Laverne Cox oder Caitlyn Jenner?
Auch da sage ich jetzt mal weiter.
Orange is the New Black oder Transparent?
Da ich Transparent nicht gesehen habe, würde ich Orange is the New Black nehmen.
Dracula oder Frankenstein?
Frankenstein.
Todd Browning oder Ari Aster?
Ich kenne leider gar nichts von Todd Browning jetzt so auf die Schnelle, deswegen Ari Aster.
Der hat zum Beispiel eben den berühmten Dracula mit Bela Lugosi gemacht, also so ein alter Horrorfilmregisseur.
Ja. Nee, bin ich leider... Da habe ich eine Lücke.
Ja, muss ja nicht alles kennen, nicht? Um hier den lieben Freund Max, der hier auch schon so Gast war, zu zitieren, da hast du noch einen großartigen Film zu entdecken. Okay. Aber jetzt, Ballett oder Oper?
Die Oper.
Burgund oder Rot?
Boah, das, ich nehme mal Rot.
Cis-Schauspieler, die Transfrauen spielen oder nicht?
Jetzt wird's aber arg politisch. Ich sag mal weiter.
Chiwetel Ejiofor oder Eddie Redmayne?
Auch da muss ich weiter sagen.
Es wird nicht einfacher wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht. Blue Del Barrio oder Elliot Page?
Also ich kenne da jetzt tatsächlich auch nur Elliot Page.
Und entsprechend entscheidest du dich so.
Entsprechend, ja.
Türsteher oder Philosoph?
Philosoph.
Sam Raimi oder Peter Jackson?
Boah, das ist fies. Das ist sehr, sehr fies. Also das, weil beide haben zwei, finde ich, halt absolut fantastische Trilogien gemacht, die ich niemals missen will in meinem Filmleben.
Und beide kommen aus dem Horrorgenre ursprünglich.
Ja, und haben also wirklich sehr, sehr gute Filme auch da gemacht. Boah, das ist sehr fies. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, dass es dieselbe Person wäre tatsächlich. Ich dachte, Sam Raimi, ach, der hat auch Herr der Ringe gemacht. Das ist ja Wahnsinn, wie kann ein Mann, ein Mensch so viel gute Filme produzieren? Oh, muss ich weiter sagen, da ist jetzt jede Entscheidung unfair.
Ja. Evil Dead 1 oder Evil Dead 2?
Der erste.
Warum?
Ach, ich weiß, der hat irgendwie vielleicht vor allem jetzt durch dieses 4K-Mastering, das er nochmal bekommen hat, einfach noch so viel Charme da, weil du wirklich von jedem bisschen Make-up und von jedem Handschuh, den die Schauspieler tragen, den Anfang siehst und überall erkennen kannst, wo quasi Requisite anfängt. Deswegen nehme ich da den ersten.
Sehr schön. Perfect Blue oder Black Swan?
Black Swan.
Ava DuVernay oder Dee Reese?
Weiter.
Mary Shelley oder Jane Austen?
Heute hast du wirklich schwierige Fragen dabei.
Das ist Sinn und Zweck der Sache.
Wir nehmen jetzt mal Jane Austen.
Carmen Ejogo oder Tessa Thompson?
Weiter.
Lon Chaney oder Bela Lugosi?
Auch da muss ich weiter sagen.
Spinnen oder Insekten?
Weder noch.
Also quasi auch weiter.
Aber wenn dann Insekten.
Okay. Und eine Freundin retten oder 100 Fremde?
Ja, auch damit beschäftigen sich Philosophen schon sehr lange. Weiter.
London oder Northampton?
London.
Und allgemeiner Metropole oder Provinz?
Es konterkariert jetzt so ein bisschen meine Scheune von vorhin, aber dann vielleicht doch Metropole.
Mhm. Keanu Reeves in Point Break oder Keanu Reeves in Viel Lärm um Nichts?
Habe ich beide nicht gesehen, deswegen weiter.
Darren Aronofsky oder David Cronenberg?
Ich glaube, Cronenberg.
The Wrestler oder Black Swan?
Da ich The Wrestler zu meiner Schande immer noch nicht gesehen habe, nehme ich jetzt mal Black Swan.
Noah oder Mother?
Mother.
Impfdrängler oder Maskenmuffel?
Beides ganz komische Wortschöpfungen, aber Maskenmuffel klingt einfach so ein bisschen knuddeliger. Also nehmen wir das.
Okay. Paul Thomas Anderson oder Paul W.S. Anderson?
Ach, auch das sind zwei, die sehr schwer auseinanderzuhalten sind.
Nicht von ihren Filmen, nur von den Namen.
Nee, das nicht, aber nur der Name, ja. Nehmen wir Paul Thomas Anderson.
Rosamund Pike oder Jodie Foster?
Auch da muss ich weiter sagen.
Michael Crichton oder Dan Brown?
Weiter.
Horror oder Drama?
Horror.
Patrick Swayze oder Sam Elliott?
Weiter.
Körpersäfte oder Gadgets?
Die Gadgets.
Hallo, du willst hier mit mir über die Sam Raimi Trilogie sprechen, wo einer der kontroversesten Punkte ist, dass diese komischen Netze jetzt Körpersäfte sind und dann entscheidest du dich doch für Gadgets? Okay.
Hast du eigentlich einen Punkt, ne?
Nein, aber ich will dir deine Wahl nicht kaputt machen.
Ja, es sind auch wirklich schwierige Fragen.
Dann sag mir doch mal lieber, New York oder Berlin?
New York.
Peter Parker oder Miles Morales?
Boah, das ist auch schwierig. Weil beide Figuren ja auch sehr für ihre Zeit stehen eigentlich. Da ich jetzt einfach mit Peter Parker aufgewachsen bin, ziehe ich die einfache Karte und sag Peter Parker.
Sony oder Disney?
Sony.
Spider-Man im MCU oder nicht?
Nicht.
Oh, warum?
Weil, da könnte jetzt wieder die am Anfang angesprochene Polemik einsetzen, aber weil ich vom MCU einfach sehr, 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 sehr satt bin. Und ich dieses ganze Hin und Her mit diesen Garfield-Filmen, die es erst gab, also Andrew Garfield-Film und dann ist es jetzt Tom Holland im MCU und dann ging das Rechte hin und her und nein, ihr dürft keinen dritten Spider-Man machen, wir wollen noch mehr Geld. Also das war ja dann von Seiten Sony irgendwie auch ganz, ganz merkwürdig. Und ich finde den, also er ist sehr Peter Parker, Tom Holland. Er ist eigentlich sogar ein bisschen mehr Peter Parker, rein vom Alter her ja, als Tobey Maguire ist zum Beispiel. Aber ich finde es ist einfach nicht ein eigenes Spider-Man-Universum, sondern es muss zu den anderen Filmen passen und das gefällt mir nicht.
Verstehe. Okay. Playlist oder Album?
Album.
Musical oder gar kein Film?
Ja, dann lieber Musical.
Dirty Dancing oder Flashdance?
Beide nicht gesehen.
Musical oder Oper?
Die Oper.
Singen oder tanzen?
Singen. Ich kann beides nicht, aber singen noch besser nicht als tanzen.
Sehr schön. Lehren oder forschen?
Lehren.
Stummfilme der 20er oder Tonfilme der 30er?
Können beide sehr lehrreich sein. Wir nehmen mal die Tonfilme.
Fantasy oder Historienfilm?
Dann doch Fantasy.
Was macht Fantasy gut und wann ist Fantasy gut?
Fantasy ist gut, wenn es so ist wie Herr der Ringe. Ganz simpel jetzt.
Nee, also wenn kann ich unterschreiben, ja.
Wenn die Welt glaubwürdig ist und wenn sie, deswegen mag ich ja auch Peter Jackson auch so und auch Sam Raimi eben, wenn man sich ein bisschen drauf verlässt, dass man diese Illusion dieser Welt auch mit Practical Effects noch aufrechterhalten kann. Also ein Herr der Ringe sieht ja heute noch fantastisch aus, wohingegen jetzt, ich sag mal, sowas wie Mortal Engines oder so, oder sogar die Hobbit-Filme, ja, mit ihrem CGI-Gewitter, einfach nicht so ansehnlich sind. Aber Fantasy, das sich richtig traut zu sagen, ja, ich bin ein Fantasy-Film und wir tragen jetzt hier Plastikschwerter, das ist toll.
Okay. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea?
Ich gucke tatsächlich mehr aus Südkorea, wenn ich so drüber nachdenke. Deswegen nehme ich jetzt die.
Matrix 2 oder Matrix 3?
Ich habe den guten Move gemacht, nach dem ersten aufzuhören.
Oh, und was machst du jetzt, wenn Matrix 4 dieses Jahr rauskommt?
Gekonnt ignorieren, solange es geht.
Okay, das heißt, du willst auch gar nicht, also hast du da überhaupt keine Neugierde auf den?
Also tatsächlich echt fast überhaupt nicht. Dadurch, dass dann bei mir wahrscheinlich, sobald die Kinos einfach wieder offen sind, ich mir wahrscheinlich sowieso alles angucken werde, Hauptsache ich kann mal wieder im Kino sitzen, da kommt der mir bestimmt unter den Radar, aber ich glaube, ich bräuchte dann schon fast sowas wie einen Podcast nochmal als Anreiz, dass man sagt, wir reden drüber oder so.
Okay. So. Ja. Neo oder Morpheus?
Neo.
Rote oder blaue Pille?
Ich weiß gar nicht mehr, was die in dem Film noch zu bedeuten
haben. Die rote ist die, mit der du erwachst.
Dann die rote.
Beowulf oder Gilgamesch?
Beowulf.
Schmerz oder nicht?
Schmerz.
Warum?
Gehört zum Leben dazu.
Okay.
Ja, ich glaube, so ein Leben ganz ohne Schmerz ist irgendwie, ja, kann es eigentlich gar nicht geben. Ist das dann ein richtiges Leben?
Okay, ja, gute Antwort. Schöner denken oder schöner sprechen?
Ja, als Podcaster sollte man natürlich sagen, schöner sprechen. Wenn aber das, was man schön ausdrückt, am Ende doch nur Quatsch ist, lieber schöner denken.
Zumal es einen Podcast gibt mit dem schönen Namen Schöner Denken. Von daher.
Ja, da habe ich auch gerade zuerst dran gedacht.
Sneak oder zufälliger Netflix-Film?
Sneak.
Wissenschaft oder Filme?
Filmwissenschaft. Filme.
Okay. Hohe Absätze oder flache?
Flache.
Alte Filme oder Kostümfilme?
Alte Filme.
Und eine letzte Frage habe ich noch und die lautet Macht oder Verantwortung?
Ja, das eine setzt ja das andere voraus.
Nein, also du kannst ja auch Verantwortung haben, ohne Macht zu haben. Aber
ja, wenn man es jetzt idealistisch betrachtet, dann ergänzen sich die beiden ja im besten Fall. Aber Macht oder Verantwortung?
Verantwortung. Aber ich weiß ja, worauf du hinaus wolltest, nämlich aus großer Macht entspringt große Verantwortung. Und das ist etwas, über das wir beim nächsten Mal reden. Bis dahin sage ich schon mal Dankeschön, dass du bei dieser ersten Folge dabei warst. Das hat mir schon viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch nochmal bitte, wo da draußen man dich hören kann, wenn man jetzt sofort weiterhören will und nicht zwei Wochen warten möchte.
Wer gar nicht warten will, der kann mich beim Cinelog-Podcast hören. Da sind wir eine Gruppe zu dritt, die immer mal mehr, mal weniger fröhlich, je nach Thema, über gute und schlechte Filme spricht. Und hin und wieder auch mal über eine Serie. Zuletzt jetzt über Love, Death and Robots Season 2.
Sehr schön. Also ich habe Love, Death, Robots Season 2 nicht gesehen, aber alles, was ich so hörte, inklusive eurer Besprechung, wenn ich mich recht erinnere, ist es auch nicht unbedingt die Serie, die ich mir jetzt unbedingt anschauen muss. Aber anhören kann man sich auf jeden Fall euren Podcast.
Vielen Dank.
Euch da draußen danke ich allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.